Ich kann mich noch recht gut an meine, ja, sagen wir, erste Mini-Predigt erinnern. Das war damals in meiner Jugendzeit noch. Ich war da eingeladen bei einer Jugendwespe in der katholischen Kirche. Und ich habe da mit ein paar Freunden gemeinsam so die musikalische Gestaltung übergehabt. War auch mein erster Auftritt an der Bassgitarre. Und das war dann auch so der Startschuss für meine Band, die wir dann danach gegründet haben. Und dort hat es auch eine Textlesung gegeben aus Offenbarung Kapitel 22. Und dann kam so die spontane Anfrage, hey, du kennst dich gut aus in der Bibel, sag ein bisschen was dazu. Und ich habe gedacht, ja, okay, gut, kann ich machen. Und habe dann recht evangelistisch geredet. In dieser Stelle geht es ja um das lebendige Wasser. Wer will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und da habe ich mir ein bisschen was dazu gesagt und habe auch davor gewarnt, dass wenn man das Wasser des Lebens ablehnt, dann lehnt man das Leben selbst ab. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig, außer Tod und Hölle. Und danach sind die Leute hergekommen und gesagt, ja, sehr schön gesagt, war sehr schön. Und ich habe mir gedacht, naja, vor der Hölle gewarnt, das ist eigentlich nicht so schön. Also es ist scheinbar nicht ganz verstanden worden. Wir leben in Österreich und Österreich ist ein neutrales Land und das finde ich ist auch gut so. Aber es gibt Lebensfragen und Konflikte, da muss man einfach Farbe bekennen. Da muss man sich entscheiden für die eine oder für die andere Seite. Man kann nicht neutral bleiben. Und auch in der Bibel haben wir immer wieder aufgefordert, uns zu entscheiden, entweder für Jesus oder gegen Jesus. Es gibt nichts dazwischen. Und auch in unserer heutigen Bibelstelle geht es um diese Entscheidung. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ich möchte jetzt ein bisschen an die vorigen Predigten anknüpfen. Wir befinden uns in Kapitel 13 der Apostelgeschichte. Und da lesen wir in Vers 14, Paulus und Barnabas aber zogen von Berge aus landeinwärts weiter, bis sie in das pisidische Antiochia kamen. Am Sabbat gingen sie in die dortige Synagoge und setzten sich unter die Zuhörer. Nach der Schriftlesung aus dem Gesetz und den Propheten ließen die Synagogenvorsteher ihnen ausrichten: Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung für unsere Leute habt, dann redet. Also es war scheinbar so spontan wie meine erste Predigt. Und dann predigt den Paulus, ähnlich wie Stephanus davor, der für seine Predigt dann gesteinigt worden ist. Und Paulus rollt noch einmal so die ganze Geschichte Gottes mit Israel aus. Und bei David macht er dann einen Sprung direkt zu Jesus und erklärt ihnen das Evangelium. Und die Frage ist dann, wie werden die Leute darauf reagieren? Als Petrus das erste Mal predigt hat, haben sich viele, viele Menschen bekehrt. Als Stephanus gepredigt hat, ist er umgebracht worden. Wie werden sie jetzt auf Paulus reagieren? Und die Leute waren sichtlich angesprochen und auch aufgewühlt. Man muss aber bedenken, das war etwas völlig Neues. Sie waren vertraut mit den alttestamentlichen Schriften und sie haben auf den Messias gewartet. Und es kommt ein Wanderprediger und sagt, na, der Messias war schon da. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er heißt Jesus. Also das war was völlig Neues für die Leute. Und dann lesen wir da in Vers 42 weiter. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat weiter über diese Dinge zu reden. Als die Versammlung sich dann aufgelöst hatte, schlossen sich viele Juden und Nichtjuden, die zur Synagoge gehalten hatten, Paulus und Barnabas an. Die beiden sprachen lange mit ihnen und ermahnten sie, auch immer ganz auf die Gnade Gottes sich zu verlassen. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie bei uns nach dem Gottesdienst, der Kirchencafé draußen, angeregte Gespräche, großes Interesse. Vor allem von den Zuhörern halt, aber die Synagogenvorsteher waren halt eher etwas zurückhaltend. Und sie wollten eben, dass er nächste Woche, im nächsten Sabbat noch einmal kommt und weiter darüber redet. Das ist der erste Punkt, abwarten. Nicht vorschnell annehmen, aber jetzt auch nicht gleich ablehnen. Man kann das durchaus positiv bewerten. Es ist ein gewisses Interesse da, man will es nicht ablehnen, aber man nimmt es jetzt auch nicht gleich sofort an, nur weil da jetzt der Wanderprediger kommt und irgendwas predigt, muss man mal ein bisschen verdauen, ein bisschen sacken lassen, drüber nachdenken. Also Gemach, Gemach, schön ruhig. Und etwas weiter in Kapitel 17 lesen wir dann zum Beispiel auch, wie sie in Beröa waren. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Also abwarten, prüfen, schauen, stimmt es oder stimmt es nicht, was der da predigt. Und das ist auch ein guter Grundsatz, wenn sich jemand für Jesus interessiert, vielleicht sich taufen lassen möchte, dass man vielleicht so einen Glaubensgrundkurs macht, um wirklich zu sehen, hat der wirklich verstanden, worum es im Evangelium geht. Also nicht so ein Strohfeuer, heute Halleluja und morgen ist mir wieder wurscht. Eintagsfliegen sind zwar in der Natur, in der Tierwelt üblich, aber unter Christen braucht man das nicht unbedingt. Was die Gemeinde braucht, sind standhafte Säulen, die in guten und schlechten Zeiten zu Jesus stehen, so wie er immer zu uns steht. Also so gesehen kann man das, dieses Abwarten positiv bewerten. Man kann es natürlich auch negativ sehen und im Gegensatz zur Zuhörerschaft waren die Vorsteher dann doch etwas vielleicht skeptisch schon, war ein gewisses Misstrauen da diesem Paulus gegenüber. Und das sehen wir dann eben die Woche darauf, wo dann die Stimmung doch sehr ins Negative gekippt ist. Man kann sich vorstellen, dass dann wahrscheinlich unter der Woche einige Meetings waren, Diskussionen, Bibelstudium, wo sich eben diese Vorsteher damit auseinandergesetzt haben, was Paulus da geredet hat. Und dann lesen wir weiter ab Vers 44. Am nächsten Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft Gottes zu hören. Also das doch sehr positiv. Aber dann, als die Juden die vielen Menschen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte, und beschimpften ihn. Also aus dem Abwarten ist ein Ablehnen geworden. Und das ist schade und das ist sehr traurig. Und Lukas nennt uns ja auch den Grund, oder zumindest einen Grund dafür, das war Eifersucht und Neid. Neid und Eifersucht sind immer schlechte Lehrmeister. Man kann sich das vielleicht vorstellen und vielleicht auch in gewisser Weise nachvollziehen. Die waren weit weg vom gelobten Land, in der heutigen Türkei, in einer Synagoge, haben diese betrieben und haben da Woche für Woche ihr Programm abgespult und haben sich so um die Frömmigkeit der Menschen gekümmert. Und dann kommt dieser Wanderprediger und predigt etwas völlig Neues und alle sind völlig begeistert und wie super das ist. Der Begriff Liturgie ist ja gerade unter Freikirchlern nicht allzu beliebt. Erinnert eben so an diese starren Kirchenstrukturen. Aber auch wir haben so unseren mehr oder weniger starren Ablauf. Mehr oder weniger laufen doch unsere Gottesdienste relativ gleich ab. Und Sonntag für Sonntag versuchen wir, einen guten Gottesdienst zu organisieren. Es werden Dienste eingeteilt, es wird die Musik geprobt, die Technik hat ihren Job, eine Gottesdienstleitung wird organisiert, Brot und Wein wird hergerichtet, danach gibt es Kaffee und Kuchen. Der Raum wird geputzt, der Predigt, das schüttelt man sie auch nicht einfach so aus dem Ärmel raus. Also es hat alles mit Arbeit, mit Zeit, mit Energie zu tun, die man da reinsteckt und sich bemüht, dass es ein guter Gottesdienst wird. Und dann kommt da einmal ein Gastprediger und alle sind voll begeistert. Mei, der ist super, der predigt klasse, da kann ich mir endlich einmal was mitnehmen, das ist so lebendig, solche Gottesdienste, solche Predigten, das bräuchte man halt öfter. Und da denkt man sich dann, pff, wir buddeln da rein, wir bemühen uns da Woche für Woche und dann kommt da irgendeiner daher und alle sind so begeistert davon. Und das betrifft jetzt nicht nur den Predigtdienst, das kann immer und überall passieren, dass irgendwer irgendwas besser macht als ich. Neid und Eifersucht sind wie Unkraut. Es wächst einfach überall und wir müssen es bekämpfen und am besten erst gar nicht aufkeimen lassen. Also was macht man dann, wenn da ein Prediger da ist, der die Leute voll begeistert? Es ist, denke ich, ganz gut, dass man das dann vielleicht analysiert. Was war da so toll dran? Warum kommt der so viel besser an? Und auch das haben wir schon erlebt, dass, wenn man sich dann die Predigt ein bisschen anschaut und analysiert, der ist rhetorisch wirklich super, der ist lebendig, mit Headset, läuft durch die Gegend, hat viele, viele interessante Alltagsgeschichten eingebaut, eine charismatische Persönlichkeit. Aber wenn man dann den Inhalt anschaut, kommt man drauf, naja, eigentlich ein paar Bibelverse da und dort, aber viel war es nicht. Eigentlich ist die Predigt so flach, da könnte nicht einmal eine Mücke drin schwimmen. Also eigentlich kein Grund zur Eifersucht. Ein Schaumschläger, viel heiße Luft, viel Blabla, eigentlich eine gute Show, was nichts dahinter. Kein Grund zur Eifersucht. Andererseits, vielleicht ist es wirklich ein begnadeter Prediger, der Menschen anspricht, im Kopf und im Herzen und Menschen wirklich zu Jesus führt. Und auch das ist kein Grund zur Eifersucht, sondern vielmehr zur Freude. Wir alle sind Reich Gottes Mitarbeiter und wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Wer kann irgendwas besser als der andere und wer macht irgendwas schlechter? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder wer bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanzer und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn so erhalten, wie es seinem eigenen Einsatz entspricht. Also wenn ein anderer in seiner Arbeit besser ist als ich, erfolgreicher ist und dadurch Menschen zum Glauben kommen oder im Vertrauen auf Gott bestärkt werden, dann Halleluja, gut so. Aber diese frommen Juden, die sind eben in diese Eifersuchtsfalle reingetappt, haben Paulus beschimpft, haben Paulus abgelehnt und somit auch Jesus abgelehnt. Wie soll Paulus und Barnabas, wie sollen sie jetzt darauf reagieren? Vers 46, schließlich erklärten Paulus und Barnabas fest und offen: Zuerst musste euch das Wort Gottes gesagt werden. Weil ihr es aber abweist und das ewige Leben nicht empfangen wollt, werden wir uns jetzt den Nichtjuden zuwenden. Denn damit hat der Herr uns beauftragt. Er sagte: Ich mache euch zum Licht für die anderen Völker. Du sollst das Heil bis an das Ende der Welt bringen. Dann ab Vers 50. Aber die Juden hetzten die vornehmen griechischen Frauen, die sich zur Synagoge hielten, und die führenden Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung an und vertrieben sie aus der Gegend. Da schüttelten beide den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und zogen nach Ikonien weiter. Also zuerst das Abwarten, dann das Ablehnen und jetzt kommt das Abschütteln. Und das ist ein offensichtliches Zeichen, eine Reaktion auf diese Ablehnung. Ganz so, wie es Jesus schon gesagt hat in Matthäus 10: Und wenn die Leute euch nicht aufnehmen oder anhören wollen, dann geht aus einem Haus oder einem Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Und das ist immer traurig, wenn man in Menschen investiert, wenn man ihnen das Evangelium erklärt, vielleicht eine aufwendige Großevangelisation plant und durchführt, und dann bekommt man nichts als Ablehnung. Gut, dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon gehabt. Dann schaut man nach Menschen Ausschau, die offener sind fürs Evangelium, die das gerne annehmen. Und in Markus 10 lesen wir eine berührende Geschichte von einem reichen jungen Mann, der Jesus nachfolgen wollte, aber ihm war es dann doch zu teuer. Da lesen wir, der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Sein Geld, sein Reichtum war ihm im Endeffekt doch wichtiger als Jesus. Und was mich bei der Geschichte immer wieder berührt, ist Jesu Reaktion darauf. Er ist dann nicht nachgegangen und sagt, nein, jetzt warte mal, reden wir noch mal drüber, so schlimm ist es gar nicht. Nein, Jesus hat gar nichts gemacht. Er hat ihm einfach nachgeschaut und hat ihn ziehen lassen. Und das haben wir auch in unserer Gemeindegeschichte immer wieder erlebt, dass es Diskussionen und Uneinigkeit gegeben hat, und man hat sich dann immer wieder zusammengesetzt und geschaut, naja, irgendwie kommen wir vielleicht doch auf einen gemeinsamen Nenner, wir wollen uns nicht trennen, wir wollen doch gemeinsam bleiben. Meistens war es hoffnungslos. Es gibt den Spruch, Reisende soll man nicht aufhalten. Und Reisende lassen sich meistens auch nicht aufhalten. Eine andere traurige Geschichte lesen wir in Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennt da jeder. Und was mir da immer wieder anspricht, ist die Tatsache, dass der Vater überhaupt keinen Versuch unternommen hat, dass er dem Sohn diese Dummheit ausredet. Gar nichts. Er hat ihm einfach sein Erbe ausbezahlt und hat ihn ziehen lassen. Er hat gewusst, dass das schief geht. Das kann nicht gut gehen. Aber er hat ihn trotzdem einfach gehen lassen. Und als er dann zurückgekommen ist, hat der Vater schon gewartet, hat ihn schon von Weitem gesehen, hat wahrscheinlich Tag für Tag Ausschau gehalten, wann der Sohn wieder zurückkommt. Aber als er gehen wollte, hat er ihn einfach gehen lassen. Demgegenüber steht dann ein anderes Gleichnis auch in Lukas 15 vom guten Hirten, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Gut, bei diesen Gleichnissen geht es immer um Jesus, und es ist jetzt nicht so eine Anleitung, wie man richtig evangelisiert, aber dennoch können wir auch in dieser Sache, denke ich, was von Jesus lernen. Und es ist immer eine schwierige Entscheidung. Wann soll ich dranbleiben, wann soll ich nicht aufgeben, wann soll ich weiterbeten, immer wieder das Gespräch suchen mit gewissen Menschen, wirklich kämpfen um diese Menschen. Und wann ist es Zeit zu sagen, okay, du hättest genug Chancen gehabt, du hast es nicht genutzt, ich wende mich jetzt anderen Menschen zu dir offener an. Schwierige Frage, die man sicher von Fall zu Fall entscheiden muss, wann ist die Grenze erreicht, wann sollte ich es lassen. In diesem Fall war es sehr eindeutig, bei den frommen Juden ist die Botschaft nicht angekommen. Sie haben Paulus und damit Jesus abgelehnt. Und jetzt wenden sich Paulus und Barnabas dem anderen zu, die sich darüber freuen. Und wir befinden uns hier so mitten in dieser Wendephase in der Apostelgeschichte. Angefangen hat es ja in Kapitel 10, als sich Cornelius bekehrt hat. Und diese Wende findet dann so den Abschluss in Kapitel 15, wo es dann ein großes Konzil in Jerusalem gegeben hat. Bisher lag der Fokus der Evangelisation halt eher auf den Juden, und jetzt wendet sich das immer mehr weg von den Juden, die Jesus abgelehnt haben, hin zu den Nichtjuden, die offener sind. Und ich denke, das ist auch ein gutes Prinzip, dass man zuerst einmal auf das Volk Gottes schaut, auf die Juden, denn von dort kommt das Heil. Jesus war Jude, von dort geht alles aus. Und nachdem das Evangelium aber mehr und mehr abgelehnt wird, kommt dann jetzt eben der nächste Schritt und das ist die Weltmission. Obwohl Weltmission eigentlich nicht neu ist, das war eigentlich Gottes Plan und sein Ziel von Anfang an, seit Erschaffung der Welt. Das Volk Israel, damit ist Gott noch lange nicht am Ende. Das lesen wir dann, wenn wir dann im Römerbrief weitermachen, Kapitel 11, dass Gott mit seinem eigenen Volk, den Juden, noch sehr viel vorhat. Und Paulus zitiert ja aus Jesaja 49, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Da geht es um den Diener des Herrn. Also es geht darum, ein Licht für die Welt zu sein. Und das war eigentlich von Anfang an der Auftrag von Israel, was sie eben nicht so wirklich durchgeführt haben. Also Weltmission lag Gott von Anfang an am Herzen. Und wir alle sind Nutznießer von dieser Wende in der Apostelgeschichte. Stellen wir uns vor, sie hätten sich weiter nur auf die Juden konzentriert und anderen Völkern nichts davon gesagt. Dann wären wir jetzt noch immer Germanen, Gallier, Römer oder sonst irgendwas und würden irgendwelche heidnischen Praktiken durchführen, aber von Jesus hätten wir nichts gehört. Also wir haben allen Grund zum Abfeiern. Und das ist der letzte Punkt. Als die Nichtjuden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Das Wort des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Und dann Vers 52, die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Bisher mussten Nichtjuden, wenn sie Jahwe, den Gott der Juden, anbeten wollten, zum jüdischen Glauben konvertieren. Sie mussten sich beschneiden lassen, die ganzen rituellen Vorschriften einhalten. Das waren dann die sogenannten Proselyten. Aber jetzt, nachdem was Paulus da gepredigt hat, nachdem sie diese Botschaft gehört haben, wissen sie, können einfach so ohne irgendwelche Hürden durch Jesus direkt zu Gott kommen. Was muss das für einen frommen Menschen, der wirklich aufrichtig Gott sucht und Gott finden möchte, für eine Erleichterung sein und für eine Freudenbotschaft sein, wenn er auf einmal hört, ich kann zu Gott kommen, einfach so wie ich bin. Halleluja. Man kann bei Jesus niemals neutral bleiben. Es gibt im Endeffekt nur diese zwei Reaktionen. Ablehnen oder abfeiern. Und jeder, der sich zu Jesus bekennt, hat allen Grund zum Abfeiern. Und das wollen wir jetzt dann auch tun mit einem Lobpreislied und dann bei der Mahlfeier. Ist auch eine Feier. Wir feiern Jesus. Wir feiern, dass wir mit seinem Blut erkauft sind. Wir feiern, dass das ist für uns keine Verdammnis, keine Hölle, keine Schmerzen und kein Tod mehr geben wird. Wir feiern, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir feiern seinen Tod und seine Auferstehung. Wir feiern, dass wir die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen dürfen. Wir feiern Jesus. Amen.